Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Fabian, hallo, ich grüße dich. Mensch, aktuell überschlagen sich ja die Dinge auch mit steuerlichem Bezug. Deswegen lass uns doch vielleicht heute mal über Aktuelles sprechen, oder? Was denkst du?
Absolut. Vielleicht ein kleiner Disclaimer. Wir haben jetzt hier 14 Uhr am Montag, den 10. März. Es kommen immer mal wieder neue Meldungen rein. Die letzten sind, glaube ich, so 50 Minuten alt. Da haben sich die Grünen gegen Schulden für Verteidigung und Infrastruktur ausgesprochen. Aber lass uns doch mal drüber sprechen, wie der aktuelle Stand ist, was Union und SPD vereinbart haben. Die haben ja sondiert und haben sich auf ein paar Punkte geeinigt. Ich glaube, das Größte ist, was sie im Wahlkampf noch versprochen haben, nämlich die Einhaltung der Schuldenbremse aufzuweichen, zu reformieren, plus nochmal Sondervermögen, also auch nochmal Schulden, bloß schöner genannt, von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur, Straße, Schiene etc. zu schaffen. Und das ist schon aber verwunderlich, wenn man so die Aussagen von Friedrich Merz aus dem Wahlkampf sieht. Ich erinnere mich da an einen Auftritt bei Frau Maischberger. Da hat das noch, wenn man es auch vorsichtig formuliert, ein bisschen anders geklungen.
Stimmt, kann ich mich auch dran erinnern.
Aber gut, jetzt ist gewählt.
Was interessiert einen das Geschwätz von
Genau. Lass uns da mal drüber sprechen, weil es gab natürlich noch ein paar andere Änderungen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Also wie gesagt, vielleicht, man weiß nicht, aktuell passiert so viel, es sind schon wieder Neuerungen da. Aber das soll ja nochmal durchgeboxt werden jetzt im alten Bundestag. Grund ist, weil man sonst die Zustimmung von der AfD oder der Linken brauchen würde für die Zweidrittelmehrheit. Und die braucht's bei Grundgesetzänderungen, wenn man die Schuldenbremse aufweicht. Ja, vielleicht erstmal, was ist in der Schuldenbremse aktuell? Ja, da will man Verteidigungsausgaben, die über 1% vom BIP gehen, dann aus der Schuldenbremse rausnehmen. Und das finde ich schon krass, weil allein dieser Punkt ist öffnet ja Tür und Tor zur Neuverschuldung, weil wenn irgendwann mal vielleicht die Verteidigungsausgaben bei 5% vom Bruttoinlandsprodukt sind, dann haben wir eine ordentliche Neuverschuldung. Weil da gibt es aktuell, zumindest so wie ich verstanden habe, kein Deckel nach oben. Also was ich Deckel bei 3% vom BIP beispielsweise. Und das ist ja eigentlich ein Freifahrtschein, zumindest für die Verteidigungsausgaben, unendlich viele Schulden zu machen.
So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber wichtiger Punkt, darf man natürlich auch nicht vergessen, Stimmt. Aber viel krasser, also genauso krass ist natürlich jetzt auch diese Dynamik, die da reingekommen ist, das ist natürlich, glaube ich, für die Wählerinnen und Wähler auch ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, da jetzt zu sagen, okay, wir machen das halt noch mit dem alten Bundestag und ich glaube, man hat ja 4 Wochen Zeit nach der Wahl, dann die neuen Verhältnisse dann auch zur Anwendung zu bringen und deswegen soll das ja jetzt hier alles noch schnell durchgeboxt werden. Ich glaube, am 18. März, ich habe gelesen, am 13., also das ist jetzt am Mittwoch oder Donnerstag, wird das erste Mal darüber gesprochen und dann am 18. abgestimmt, so wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und das ist natürlich so ein bisschen wie damals mit dem Gebäudeenergiegesetz, wo man ja dann auch ganz schnell da irgendwie das den Abgeordneten vorgelegt hat und dann sollten sie drüber entscheiden. Ist ja dann auch die Frage, ob das denn überhaupt alles so in Ordnung ist, das jetzt so in dieser kurzen Zeit zu machen. Und natürlich irgendwie einen gewissen Geschmack hat das natürlich auch, wenn es denn jetzt noch so durchkommt. Wenn die Grünen noch irgendwie beschwichtigt werden mit ein paar Klimaschutzmilliarden noch dazu vielleicht. Aber so richtig schön ist das eigentlich nicht, oder?
Ja, also ich bin mal gespannt, weil wenn die Grünen das nicht mittragen, dann bin ich mal gespannt, ob es dann die AfD mitträgt. Das könnte allein deswegen schon gemacht werden, dass die AfD zum zweiten Mal dann sagt, sie unterstützen den Herrn Merz gerne und der da wieder in Erklärungsnot kommt. Oder sie sagen, eigentlich soll es ja eine Koalition zwischen AfD und CDU, CSU geben und nicht zwischen SPD. Also das könnte dann ganz spannend werden. Und dann sind wir wieder in der Situation, wie wir bei der Ampelregierung schon sind, dass halt dann Parteien die Sachen blockieren. Aber was findest du, also 500 Milliarden plus nochmal die Verteidigungsmilliarden, da laufen wir schon auf eine Billion Neuverschuldung zu. Finde ich schon krass. Ja, also
es gibt ja so ein 11-seitiges Papier, in dem jetzt die Parteien, also CDU, CSU, SPD gesagt haben, okay, das auf das wollen wir uns dann verständigen. Das können wir uns ja gleich mal anschauen. Und da kann ja jeder mal selbst entscheiden, wenn da jetzt so tolle Sachen drin sind, um zu sagen, hey, wir reformieren hier unsere Wirtschaft, unser Land und sind dann wettbewerbsfähig für die Zukunft, dann ist das ja vielleicht sogar schlau, Schulden zu machen. Ja, wenn man das jetzt mal unternehmerisch betrachtet und sagt, man nimmt die Schulden auf, um dann nachher ja was Besseres zu haben, was man vorher nicht hat, mit dem man vielleicht zukünftig noch viel erfolgreicher sein kann, dann wäre das ja vielleicht sogar eine gute Sache. Aber, also was heißt aber? Wir sollten vielleicht mal diese Punkte durchgehen, um dann zu entscheiden, ob das denn jetzt so schlau ist. Ja, diese Frage würde ich insofern vielleicht ganz
am Ende beantworten. Hast recht. Vielleicht starten wir mit der Stromsteuer. Das war eigentlich so ein Punkt, bei dem alle Parteien mitgegangen sind. Da haben zumindest fast alle Parteien gesagt, ja, wir brauchen eine Senkung der Stromsteuer auf ein europäisches Mindestmaß. Es liegt bei 0,1 Cent die Kilowattstunde. Aktuell ist die Stromsteuer bei 2,05%. Und das wäre durchgehend. Ich glaube, die Senkung, die wäre mit allen Parteien durchgegangen. Und wenn man jetzt mal die Stromsteuer betrachtet und nimmt jetzt mal so einen Musterhaushalt mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, da sind wir bei 93 Euro weniger Steuern. Da ist dann auch noch die Mehrwertsteuer mit dabei, weil die Mehrwertsteuer berechnet sich auch auf die Stromsteuer, dass das legal ist, regelt die Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU und natürlich auch interessant für produzierendes Gewerbe, ja, die Netzentgelte sind da auch betroffen, ja, sollen auch da gesenkt werden. Also das wäre wahrscheinlich unter jeder Partei gekommen. Ja.
Also das ist ja interessant, dass du es mal ausgerechnet hast für so einen vierköpfigen Haushalt. 93 Euro Ersparnis im Jahr ist ja schon mal was, ja. Da kann man dann vielleicht einmal mehr ins Restaurant gehen, kommen wir ja gleich noch zu. Aber und ich hab auch mich mal so ein bisschen gefragt, wieso gibt es eigentlich diese Stromsteuer? Das ist ja eine Verbrauchssteuer, ja, also die besteuert den Verbrauch von Strom. Was sollte das eigentlich? Ja, und da steckt natürlich so ein bisschen dahinter, dass man sagt, okay, naja, wenn du Strom verbrauchst, das soll dann eben teurer werden und deswegen sollst du angehalten werden, weniger Strom zu verbrauchen, um damit etwas für den Klimaschutz zu tun. 1999 wurde es eingeführt, habe ich zumindest jetzt bei meiner Recherche gefunden und ja, so richtig passt das ja vielleicht auch gar nicht mehr so in die Zeit, ne? Jetzt haben wir ja vielleicht hier auch die Solarenergie, teilweise gibt es negative Strompreise und so. Und auch zur sozialen Gerechtigkeit ist das ja vielleicht eine gute Möglichkeit, hier auch die privaten Haushalte zu entlasten und natürlich die Industrie sowieso, wobei da, das, was ich gelesen habe, ist es ja so, dass die schon an vielen Stellen auch entlastet wurden durch Einzelmaßnahmen dann. Also ob das jetzt für die Industrie letztendlich so den großen Wurf gibt, dass die jetzt deswegen ihre Entscheidungen in Deutschland weiter zu produzieren überdenken oder eben auch dann ins Ausland zu gehen, nochmal zu überdenken, weiß ich gar nicht, ob das wirklich so viel bringt. Wenn ich es richtig verstehe, ist das vor allem dann auch was für die privaten Haushalte hier an der Stelle, um die zu entlasten, weil eben das produzierende Gewerbe ja teilweise schon stark entlastet wird. Zumindest, also jetzt war das irgendwie befristet, ne, und das läuft dann aus. Aber
wer auch entlastet werden soll, ist die breite Mittelschicht laut dem Papier, ja, durch eine Reform des Einkommensteuertarifs. Aktuell ist es ja so, dass relativ schnell der Spitzensteuersatz gilt, der ab einem zu versteuernden Einkommen von 68.481 Euro und bereits im Wahlkampf, stand zwar nicht im Wahlprogramm, aber im Wahlkampf hat er, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es der Herr Merz war, ich glaube, es war der Herr Linnemann gesagt, so 80.000 Euro etwa, da soll der Spitzensteuersatz beginnen. Das wird vermutlich aufgegriffen werden und dann zahlt man eben erst später den Spitzensteuersatz und auch zwischen dem Spitzensteuersatz und dem Grundfreibetrag, der aktuell bei 12.096 Euro liegt, soll man weniger Steuern zahlen. Ja, kann man aus meiner Sicht zustimmen. Das wollte auch die SPD und macht aus meiner Sicht auch Sinn. Ja, wir sind ja eh großer Freund der Steuersenkung, Christian.
Und dann, das ist halt die Frage, da bin ich jetzt zu wenig im Haushaltsrecht involviert. Das wird ja sicherlich auch ein bisschen was kosten. Da ist, glaube ich, jetzt keine Zahl genannt worden, zumindest in dem Sondierungspapier nicht, ne? Weil das sind ja dann eigentlich auch diese Einkommensgruppen, die dann vielleicht auch viel dazu beitragen, zum Steueraufkommen, wo man dann da das Geld einspart. Ob das, weil, wenn man das jetzt richtig sieht, sollen ja diese Schuldenpakete, die man da aufnimmt, für die Bundeswehr sein. Das Geld, was man bisher ja da noch nicht ausgibt. Und dann ja auch für Investitionen sein. Das heißt, das kann man ja da eigentlich nicht abknapsen, ja, oder?
Boah, da müssen wir mal einen Haushaltsrechtler einladen. Aber ich rieche schon wieder irgendwelche Bundesverfassungsgerichtsurteile. das könnte tatsächlich nochmal spannend werden. Aber gut, jetzt ist ja vielleicht schiebt man dann von den Verteidigungsausgaben oder den Infrastrukturausgaben links und rechts was rüber, ja, mit 1000 Milliarden Euro Neuverschuldung, irgendwie über 10 Jahre soll das ja gehen, zumindest bei den Strukturausgaben ist vielleicht einiges möglich. Ja, vielleicht Pendlerpauschale war auch noch ein Punkt, die soll angehoben werden, ja, wenn man zum Büro oder zu der ersten Tätigkeitsstätte fährt von der Wohnung, kann man aktuell 30 Cent beziehungsweise ab dem 21. Kilometer 38 Cent absetzen. Das ist höchste Zeit. Ich meine, welches Auto fährt noch für 30 Cent irgendwie Kosten durch die Gegend?
Eher bei einem Euro oder so, ne?
Ja. Also gibt ja diese Tabellen da vom ADAC. Ich glaube, viele Autos sind schon über einem Euro. Und wenn jetzt das, selbst wenn das verdoppelt wird, irgendwie auf 60 Cent, ist es eigentlich immer noch zu wenig. Also dem kann man aus meiner Sicht auch zustimmen.
Ja. Und soll das verdoppelt werden? Oder
das nee, es ist noch nicht, nee, steht noch nicht im Programm, aber selbst wenn es verdoppelt werden würde, wäre es wahrscheinlich immer noch zu wenig. Also rein wirtschaftlich gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass, also ich weiß nicht, weil rein ins Blaue gesprochen tippe ich jetzt mal auf 45 Cent den Kilometer. Ich glaube, höher wird es nicht kommen. Da wird es nicht, dass sie das auf 1 Euro hochschrauben. Obwohl es wahrscheinlich notwendig wäre.
Aber finde ich auch ganz spannend, gerade weil man ja auch als Arbeitgeber diese Kosten zum Büro übernehmen kann und dafür eine Pauschalsteuer von 15% zahlen kann, also relativ günstig kann man auch sagen, hey, ich zahle den Mitarbeitern einfach diese Fahrtkosten zum Büro. Aktuell eben natürlich auch dann begrenzt auf 30 Cent je Kilometer. Ist ja auch nur die einfache Wegstrecke, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und wenn das dann höher wird, kann man natürlich auch mehr erstatten und vielleicht auch dafür sorgen, dass man mehr in der Tasche hat. Dann oder den Mitarbeitern noch was zukommen lassen kann, weil man muss natürlich auch bedenken, wenn man das in der Steuererklärung dann angibt, hier die Pendlerpauschale ist auch ganz nett, kriegt man ein bisschen Erstattung. Aber Sozialversicherungsbeiträge oder ja, kriegt man ja nicht zurück. Und man muss auch erstmal über den Werbungskostenpauschbetrag kommen von 1230 Euro aktuell, glaube ich, ja. Das heißt, wenn das einem der Arbeitgeber bezahlt, das ist immer noch besser. Insofern. Aber ziemlich, ja, dann doch schon irgendwie ziemlich konkret, dass man diese genaue Regelung hier im Einkommensteuergesetz anpassen will, ist ja mal nicht schlecht, dass man da sich schon einig ist, dass man hier sehr konkret wird und beim Steuertarif noch nicht so richtig, aber gut.
Bei den Rentnern ist man auch schon relativ konkret, das soll bis zu 2000 Euro sollen steuerfrei sein, ja, für Rentner und Rentnerinnen, die weiterarbeiten wollen. Aktuell ist es schwer möglich, ja, über Minijob noch, aber da muss man schon auch aufpassen. Und da will Friedrich Merz und die CDU, CSU und mit der SPD wohl, dass die Rentner weiterarbeiten und das steuerbegünstigt stellen. Ja
finde ich aber richtig gut. Habe ich tatsächlich, glaube ich, auch mal irgendwann hier gesagt im Podcast, dass ich das vorschlagen würde. Weil man ja so ein bisschen sich aus der Misere befreit von, gibt einerseits ja Leute, die können einfach nicht mehr länger arbeiten, weil sie vielleicht wirklich körperlich anstrengende Arbeiten gemacht haben. Und man kann man ja schlecht sagen, ja, die Personen, die in der Pflege oder im Handwerk gearbeitet werden, haben, die können eher in Rente gehen und die im Büro später, da kann man ja auch Rückenleiden oder sonst was bekommen, ja, also es, und so macht man es halt über einen Anreiz, finde ich besser als, oder finde ich zumindest eine gute Idee.
Ja. Absolut.
Mal sehen, ob dann alle ihre Eltern, die in Rente sind, alle Unternehmer ihre Eltern, die in Rente sind, nochmal einstellen, um von diesem Steuervorteil profitieren zu können. Gibt natürlich auch so ein bisschen Gestaltungsspielraum, der sich dann eröffnet. Ja,
und dann ist noch so mehr oder weniger im Nebensatz ein Einstieg in die Unternehmenssteuerreform drin. Also das.
Ja, wo sind denn unsere 20%? Oder 25.
Ja, ich glaube 25. 25 werden es eher werden. Das könnte auch nochmal spannend werden, weil Friedrich Merz hat ja konkrete Vorstellungen. Ich weiß noch, ich war ja, durfte mal auf derselben Veranstaltung im November sprechen, wo er auch auf der Bühne war. Und da hat er eben gemeint, hier irgendwie ihr Weg der Gewerbesteuer mehr oder minder, ja, beenden und dann insgesamt auf 25% Steuerbelastung bei den Unternehmen runter. Inwieweit das kommt, sei mal dahingestellt. Ja. Und es steht auch drin, 25% irgendwie weniger Bürokratiekosten für die Unternehmen wäre natürlich auch schön, wenn das kommen würde. Ich bin mal gespannt.
Da muss man da tief, das ist ja die Frage, ne? Muss man dafür dann tief in die Trickkiste greifen, um das zu erreichen, oder ist es vielleicht wirklich ganz einfach, ne? Wir haben ja auch schon mal so eine Folge gemacht zu Bürokratieerleichterungen. Da gibt es schon, glaube ich, viele Quick Wins,
Ja.
ja, die dann schnell zum, aber 25% ist ja andererseits auch schon viel,
Ja.
ne? Da müsste es ja wirklich.
Ja, aber gut, besser als 30. Ja. Ich glaube 29,9, wenn man die offiziellen Zahlen anschaut vom Bundesfinanzministerium, ist die aktuelle Durchschnittssteuerbelastung bei Kapitalgesellschaften und dann auf 4,9 Prozentpunkte runter. Ja, nehme ich mit.
Ja, ich meinte jetzt auch mit den Bürokratie, die Bürokratie um 25% senken, ja, das ist,
Naja.
also vielleicht geht's ganz schnell, aber bin echt gespannt, ob
Na,
das funktioniert. Wir hatten ja solche Vorhaben
ja.
hier wie mit den, ja, dann verkürzen wir halt mal die Aufbewahrungsfristen für Buchhaltungsbelege, was ja aus meiner Sicht fast ein bisschen ins Leere läuft, oder nicht viel bringt, ja, so, also wenn man sich natürlich dann nur solcher kleinen Sachen bedient, dann weiß nicht, ob das dann wirklich reicht, ja.
Ja, dann E-Autos, das ist auch ein relativ großer Punkt. Da will man wieder einen neuen Kaufanreiz schaffen, was auch immer das bedeuten mag. Die Kaufprämie, die es bisher gab, ja, ich glaube 4.500 € Zuschuss. Sogar davor waren es, glaube ich, sogar mal 6.000 und davor waren es, glaube ich, sogar mal 9.000, aber das ist alles Vergangenheit. Und da soll es einen Kaufanreiz geben. Ich bin mal gespannt, inwieweit das was hilft und wie der Kaufanreiz dann aussehen wird, dass man dann wieder so einen Zuschuss bekommt oder vielleicht Steuerbegünstigung. Es war ja auch mal im Gespräch, bis zu 95.000 € Bruttolistenpreis, die E-Autos mit ja, 0,25%, also mit einem Viertel von der Bemessungsgrundlage zu versteuern, plus nochmal eine Sonder-AFA. Beides wurde gestrichen aus dem Gesetz, ob das dann
Aus dem
wiederkommt. Aus dem
Gesetzentwurf, ne? Es kam
Gesetzentwurf,
nicht,
ja.
war nie
Ja, es
gesetzt,
war,
ne? Es
wenn
war
man es genau nimmt, war es nicht mal ein Gesetzentwurf, sondern es war irgendwie nur ein
Stimmt.
Änderungsantrag. Also, aber man dachte zumindest, es kommt. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt da wieder irgendwie, keine Ahnung, wieder 6.000 € oder sowas Förderung für ein E-Auto gibt, plus nochmal vielleicht Vorteile bei der privaten Nutzung. Aber sowas Konkretes steht jetzt auch nicht drin, nur dass man eben diese Branche fördern will, weil man muss schon sagen, 25% weniger E-Auto-Absatz im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Puh, schwierig, ja.
Liegt das vielleicht nur an Elon Musk, dass keiner mehr Teslas kaufen will?
Ich weiß nicht. Und die Frage ist ja auch, wenn man so eine E-Auto-Subvention dann macht. Ja, wenn ich mir gestern so einen Artikel gelesen von Xiaomi, die jetzt so einen Porsche Panamera-Klon für irgendwie, keine Ahnung, auf 36.000 € anbieten, da ist ja die Frage, ob man mit so einer Förderung nicht eher die chinesischen irgendwie Automobilhersteller fördert. Aber gut, auf jeden Fall sollen E-Autos gefördert werden.
Meinst du, das ist vielleicht auch die Karotte, die man den Grünen hingehangen hat, um bei der Schuldengeschichte mitzustimmen?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ja,
Ist ja schon auch wiederum interessant, dass das hier so recht konkret
ja.
drin steht, ne? So viele offene Fragen, und aber wie man jetzt die E-Autos fördert, ist ja fast ein bisschen zynisch so. Ja, da ist man sich dann schon so fast über die Prämienhöhe einig und sowas. Na gut, geht. Wahrscheinlich hat man auch die heimische Autoindustrie im Blick, in der Hoffnung, dass dann hier alle den neuen, wie heißt der neue VW, hast du wahrscheinlich auch gelesen, dieses Konzept Car von VW, der sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, fand ich auch ganz cool. Ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, nicht so einprägend gewesen. Ja, ich glaube, die einen oder anderen wissen, was ich meine.
Naja, ich hab den auch gesehen. Ich glaube ID1 oder so heißt er doch, ja. Ja, bin mal gespannt, was da kommt. Ich glaube, für viele Ja, was viele betrifft, ist die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie. Ja. Das soll jetzt ja dauerhaft auf 7% runtergehen. Wurde schon mal während der Corona-Pandemie gemacht, aber nur befristet. Und da hat er damals sogar Olaf Scholz gesagt, es bleibt dauerhaft, blieb da nichts. Es ist wieder auf 19% zurückgekehrt, wenn man jetzt was isst im Restaurant, aber das soll wieder auf 7% kommen. Ja, da haben sich einige Gastronomen in meiner Instagram-Timeline auf jeden Fall gefreut. Wir hatten sogar Kemal Üres ja mal zu Gast, ja. Zu dem Thema kann man sich gerne nochmal anhören. Der ist natürlich klar pro Gastronomie, ist natürlich auch verständlich. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite sagen, warum sollen die jetzt einen extra Steuersatz bekommen? Warum bekomme ich jetzt keinen extra Steuersatz? Aber ja, sei ihnen
Was
gegönnt.
natürlich dann auch diese Differenzierung, will man jetzt das Essen zum Mitnehmen haben oder hier essen, das fällt dann auch weg. Ne? Das ist ja jetzt so, wenn man die Speisen zum Mitnehmen macht, dann muss man nur 7% zahlen. Wenn man sie vor Ort verzehrt, dann sind es 19. Das wird dann auch wieder ein bisschen einfacher, auch ein kleiner Teil zum Bürokratieabbau vielleicht. Und ich glaube auch, dass viele Gastronomen, also ich sehe es natürlich auch hier bei meinen Mandanten, dass das schon ganz schön hart ist, an der Wasserkante, wie die da arbeiten müssen, was die Produkte, ja, eben den Gewinn angeht. Ne? Da, das lohnt sich, glaube ich, für viele nicht, da ihre Gastronomie noch aufrechtzuerhalten.
Ja, ich bin mal gespannt, ob dann die Pasta günstiger wird. Ja? Das glaube ich eher nicht. Ja.
Nichtsdestotrotz hätte ich mir natürlich gewünscht, dass insgesamt das Thema, also wichtig und gut für die Gastronomen, aber so diese ganze die Arbeitsleistung, dass die so hoch belastet wird mit Sozialversicherungsabgaben vor allem, ne, das ist natürlich weiterhin das große ungelöste Problem. Und ich glaube, solange man das nicht gelöst bekommt, kann man jetzt hier der Gastronomie mit den 7% noch ein bisschen helfen, aber so richtig Spaß damit, viel Personal, einen guten Service zu bieten, macht es eigentlich nicht, weil die Personalkosten halt so hoch sind durch die vielen Abgaben auch.
Ja, ich hab gestern mal, als ich ein Posting gemacht habe, war ich selber erschrocken, als ich zusammengerechnet habe, 3000 Euro Bruttogehalt, alleine 1275 Euro Sozialabgaben, also 42,5%
Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil
Ab.
zusammen.
Ja, das ist ja schon brutal. Ja, also da ist ja kein einziger Euro an Steuern dann weg. Ja, gut, da traut man sich nicht ran. Ich glaube, das ist nochmal, ich glaube, Sozialabgaben, die werden immer so ein bisschen weggelassen, weil da natürlich das richtige Geld liegt. Ja, also gut. Ja, also der Gastronom sei es gegönnt. Man muss auch sagen, in vielen EU-Ländern, ja, in 23 von 27 EU-Staaten gibt es einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Restaurantessen. Ja, zwar nicht bei 7% oft, sondern in Frankreich 10%, Italien 10%, Spanien 10%, Österreich 10% und so weiter. Aber das gibt es in vielen EU-Ländern schon, dann sei es auch den Gastronomen gegönnt.
Wir
Ja.
sind ja mit dem, das ist ja auch, habe ich gelesen, fand ich eigentlich ganz, ganz treffend. Der beste Ministerposten in der neuen Regierung wäre dann wahrscheinlich der Finanzminister, weil der muss ja dann nur noch Geld verteilen.
Ja, also wenn man jetzt natürlich Christian Lindners Anstrengungen für die Schuldenbremse sieht, da muss man sich natürlich schon fragen, was es wert, ja? Aber gut, naja, so ist es. Ja. Bin mal gespannt, was Christian Lindner macht. Könnte man einmal einladen in unseren Podcast. Jetzt ist er nicht mehr in
Ich
Amt und Würden.
habe gehört, irgendjemand von uns beiden hat gute Kontakte zu ihm.
So gute dann auch wieder nicht, aber schauen wir mal. Vielleicht Überraschungsgast Christian Lindner. Ja, Landwirtschaft, die Ampelregierung hat ja das Aus für die Agrardieselvergünstigung beschlossen. Das soll jetzt wieder gekippt werden und soll erhalten bleiben, diese Agrardieselbegünstigung. Also ist schon ganz interessant. Also über 20 Cent, über 21 Cent pro Liter, ja, ist diese Vergünstigung für Agrardiesel, die jetzt beibehalten werden soll. Ja.
Das war doch die Geschichte zum Jahreswechsel 23/24, als die Bauern da mit ihren Traktoren mobil gemacht haben.
Genau.
Ne? Aber dann hat man sie irgendwie doch beschwichtigt, glaube ich. Ne? Und dass die Erhöhung oder
Ja. Ja, das war dann so das Schritt, ist schrittweise irgendwie dann Abschaffung und nicht so ein harter Cut. Aber ja, scheinbar soll jetzt für diesen landwirtschaftlichen Diesel diese Steuerbegünstigung erhalten bleiben. Ja, also finde ich,
Vielleicht CSU.
ja, aber ich finde, ja, das kann schon sein, CSU-Handschrift. Ich denke mir auch, das ist schon interessant, was man jetzt da als erste Maßnahmen für Deutschland rausgibt. Ja, also es sei den Landwirten auch gegönnt mit dem Agrardiesel. Aber finde ich schon ganz interessant, auch jetzt sind irgendwie 5 Punkte, kann man so 5 steuerliche Punkte drin und dann ist halt Agrardiesel ein Punkt, ja, so und kein irgendwie Punkt über die Sozialabgaben und Nebenkosten von Arbeitgebern und so weiter. Aber gut, ja, Bürokratiekosten haben wir schon angesprochen.
Ich habe noch, ja,
Ah,
Mindestlohn war ja
stimmt.
immer große Forderung,
15, das soll
15
auch kommen,
Euro, ja.
15 Euro die Stunde.
Na, wobei, also bist du sicher? Also ich habe wiederum da jetzt gelesen, also es gibt ja glücklicherweise diesen Ausschuss, ja, der
Ja,
da ist aus Arbeitgeber-Arbeitnehmervertretern dann also eine
ja.
Empfehlung
Ja.
macht, so, ist jetzt nicht ganz so politisch gesteuert, aber sag mal, du weißt wahrscheinlich mehr.
Also ich habe es nur von Herrn Klingbeil gehört, dass der halt, als dieses Sondierungspapier vorgestellt wurde in dieser Pressekonferenz, die treten ja immer so jetzt neuerdings so vier nebeneinander und sagen, jetzt haben wir da was geschafft auf, ja. So, und er hat gemeint, die SPD setzt sich da für die Stabilisierung der Renten ein und kriegt das auch durch und auch ein Mindestlohn von 15 Euro. Ob das dann rechtlich überhaupt, ja, wahrscheinlich machbar schon, ob es dann so durchgeht, weiß ich nicht. Aber er hat zumindest, so habe ich von einem relativ ja, selbstbewusst gewirkt, dass zum 01.01.2026 oder zumindest mal in absehbarer Zeit dann 15 Euro die Stunde Mindestlohn kommt. Normalerweise macht er diese Kommission. Vielleicht kommt die dann auf 15 Euro.
Genau, ich glaube, so ist es. Also ist das, was ich meine, ich gelesen habe, dass die Kommission natürlich schon diese Empfehlung ausgibt. Aber ob das dann umgesetzt wird, wäre halt noch dann dieser Kommission im Weiteren überlassen und würde eben nicht staatlich komplett vorgegeben werden, was ja total richtig ist. Was weiß denn Herr Klingbeil besser, welcher Lohn jetzt richtig ist? Das wissen doch die Arbeitnehmer und Arbeitgebervertreter am besten und nicht irgendwie jemand, der da jetzt gewählt ist. Also das muss ja eigentlich allen klar sein, aber gut. Deswegen hatte ich das jetzt erstmal als positiv wahrgenommen, dass man das schon weiter der Kommission überlässt, aber vielleicht irre ich mich da auch und das ist schon wieder überholt.
Ja, aber sonst haben wir
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Rente.
ja.
Also da wird nicht viel gesagt, außer dass es die Mütterrente weitergibt, ja, dass man dann eben mit 63 in Rente gehen kann, wenn man eben entsprechende Jahre voll hat. Für die Mütter, was natürlich auch, glaube ich, ich meine, ich hätte jetzt, das hatte, glaube ich, die CDU und SPD haben das ja vorher auch schon so im Wahlkampf mehr oder weniger gesagt, dass sie daran festhalten wollen. Aber jetzt hätte ich ja vielleicht gedacht, weil es, glaube ich, auch ein relativ teures Vorhaben ist, meine ich, aber ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Aber jetzt hätte ich gedacht, wenn man schon so das ein oder andere Wahlversprechen einfach so hinter sich lässt, hätte ich gedacht, das könnte man vielleicht auch hinter sich lassen, aber offensichtlich nicht. Da hält man dran fest, was natürlich irgendwie schade ist, weil man ja doch, also ich erlebe das auch bei uns, dann geht jemand in Rente, den wir eigentlich noch gebraucht hätten, weil er eben eher gehen kann. Und klar ist das für die einzelnen Personen gut, aber ich glaube, für die Wirtschaft als Gesamtes wäre es doch eigentlich schön oder würde es doch eigentlich Sinn machen, das Renteneintrittsalter an die gestiegene Lebenserwartung anzupassen, wäre zumindest meine Meinung. Und da jetzt nicht noch Anreize zu schaffen, noch eher als mit 67 zu gehen. Naja, und was auch fehlt, ist, also zumindest habe ich da nichts von gelesen, dass man nochmal das Thema Kapitaldeckung im Rentensystem weiter, na, da gab es ja auch gute Überlegungen von der FDP, zumindest oder erste Ansätze, ja, dass man das nicht aufgreift und weiterverfolgt oder.
Wobei man muss ja sagen, der Koalitionsvertrag kommt ja erst noch. Jetzt haben sie erstmal sich beschnuppert, ob sie da überhaupt was zusammen machen. Und der Koalitionsvertrag, der wird ja wahrscheinlich paar Dutzende Seiten lang sein. Und da wird es wahrscheinlich schon aufgegriffen werden. Ich glaube, mit Friedrich Merz Vergangenheit bei einem größten Vermögensverwalter da kann man schon vorstellen, dass das nochmal auf die Agenda gesetzt wird, so soll man soll es auch dringend so eine Kapitaldeckung einführen. Sieht es in anderen Ländern, gerade in skandinavischen Ländern, sind ja da sehr vorbildlich unterwegs und machen das schon seit Jahrzehnten, weil jedes Jahr, was man später anfängt, desto teurer wird es. Also da ist man sicherlich gut beraten, wenn man da mal einen Schritt macht vom umlagefinanzierten System, vielleicht nicht weg, aber zumindest mal stützend, ergänzend da was einführt.
Ja, Tja, aber was ist jetzt dein Fazit? Oder du hast mich ja anfangs gefragt. Ich frage jetzt trotzdem nochmal dich.
Ja, genau. Das musst du auch beantworten, Christian. Ne?
Ja, okay, mach ich gern. Also ich sehe halt wirklich, dass die dringenden Strukturreformen jetzt, wie du es schon gesagt hast, schau mal an, wie viel du bei 3.000 Euro Gehalt in die Sozialversicherung zahlst, was natürlich einerseits eine Versicherung ist, wo du dir dann irgendeine Leistung erhoffst, wo aber irgendwie jetzt die nächsten 30 Jahre in die Zukunft geschaut überhaupt nicht klar ist, ob wie das dann finanziert sein soll. Gerade wenn man jetzt den Haushalt ja auch noch mit so hohen Schulden belastet und dann irgendwer muss ja auch die Zinsen zahlen und das zurückzahlen. Das ist natürlich dann jetzt einerseits die jetzt eben noch arbeiten oder bald mit dem Arbeiten anfangen und dann jetzt diese hohen Sozialsysteme, die natürlich dann, also zumindest meine Meinung, in vielen Punkten auch ineffizient sind, ja, also oder falsche Anreize geben, dass man eben in Teilzeit bleibt oder vielleicht gar nicht arbeitet oder das Arbeitslosengeld ausnutzt. Ganz ehrlich, ich fand den Vorschlag, ich kam ja nicht von dem Clemens Füst, ich weiß nicht, der hat ja auch gesagt, lass uns doch das Elterngeld abschaffen. Da finde ich auch nicht so abwegig. Warum müssen dann alle dafür bezahlen, dass man dann, man da eben so seine Weltreise macht, während das Kind im ersten Lebensjahr ist, ja? Also ich finde, da gibt es so viel, wo man wirklich auch falsche Anreize beseitigen könnte und dafür sorgen könnte, dass vielleicht echtes Wirtschaftswachstum entsteht, was jetzt nicht durch irgendwelche Subventionen nicht dauerhaft sein kann, ja? Also ich glaube, das fehlt komplett.
Da wirst du dir keine Freunde machen bei der Abschaffung des Elterngeldes. Das das kann ja prophezeien.
Okay. Du, aber ich habe das so oft ganz ehrlich am eigenen Leib erlebt. Ich bin ja jetzt auch Arbeitgeber, dass ich sage, hey, da gibt's irgendwie, bewirbt sich jemand und ich würde die Person gerne einstellen und sagen, ja, nee, wir machen jetzt gerade noch wir sind jetzt noch auf USA-Weltreise, wir machen ja gerade Elternzeit. Keine Ahnung, kann man sicherlich machen, aber ich wüsste jetzt nicht, warum dann da irgendwie die Gemeinschaft für bezahlen soll. Oder man kann ja vielleicht das auch so ein bisschen, ich würde halt lieber, also ich persönlich als Steuerzahler würde lieber weniger Steuern zahlen und dafür nicht das Elterngeld sozusagen vorschießen müssen oder über den Staatshaushalt irgendwie mit ausgeben müssen. Und wenn ich dann eben in der Situation bin, dass ich ein Kind bekomme, kann ich ja selber entscheiden, ob ich dafür Rücklagen gebildet habe und dann eine Weltreise mache oder eben dann schnell wieder arbeiten gehe. Zumindest meine Meinung. Aber eine Grundsicherung sollte es trotzdem natürlich da sein. Aber ob das jetzt dann für die 1.800 Euro netto im Monat sein müssen, weiß nicht. Geht vielleicht auch weniger.
Das heißt, wir brauchen weniger Belastungen. Ich bin mal gespannt, was denn da wirklich jetzt durchgeht. Und vor allem bin ich gespannt, wie sich die Grünen da positionieren werden, dann letztendlich, ob sie da das mittragen.
Ja, ich auch.
Weil wenn es eben nicht vom alten Bundestag noch beschlossen wird, irgendwie am 18. März, dann wird es, glaube ich, schwer, dass es durchgeht. Ja. Also zumindest mal, was das Thema höhere Neuverschuldung angeht, weil für die Reform der Schuldenbremse brauchen wir eben eine Zweidrittelmehrheit vom Bundestag. Aber das war doch mal, glaube ich, ein ganz gutes Update, was so geplant ist, ja, vor allem natürlich hier im Bereich Steuern. Ja. Und dann schauen wir mal einfach mal, wie es weitergeht. Also ich glaube, Stoff gibt's genug für die künftigen Podcast-Folgen, ja. Soll natürlich nicht nur um aktuelle Politikthemen gehen, sondern auch auf andere Steuerthemen. Aber ja, war, glaube ich, mal gut, dass wir dieses Thema mal aufgegriffen haben und uns da mal gegenseitig abgedatet haben, Christian.
Ich habe nochmal nachgeschaut übrigens, dieses neue VW-Auto heißt Every und dann 1, also Everyone.
Okay. Ich dachte, das heißt ID irgendwas, ja.
Aber das ist natürlich auch verrückt, also spricht jetzt nicht für das beste Marketing, dass, obwohl man sich ja doch mal mit diesem Auto beschäftigt hat, man sich den Namen nicht gemerkt hat, ne? Aber vielleicht kommt es noch.
Naja, ID Everyone, ja, okay. Ja, wer Marketing-Tipps braucht, kann sich gerne bei mir melden.
Aber man muss vielleicht dazu sagen, dass das Auto ja vielleicht, also ich weiß nicht, ob es für den deutschen Markt gedacht ist, wir sind ja sicherlich nicht der größte Absatzmarkt, ja, obwohl es jetzt, wenn es so tolle Prämien gibt, vielleicht doch. Wenn das jetzt natürlich, da musst du den Namen ja auch so vielleicht wählen, dass er weltweit irgendwie was bringt, ja, und vielleicht ist das dann der Fall. Aber uns ist er zumindest direkt nicht in Erinnerung geblieben, also VW.
Ja, nochmal nachbessern.
Da geht noch was.
Sehr gut. Also, dann hört man sich nächste Woche wieder, Christian. Mach's gut.
Genau. Bis dann. Tschüssi.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.